Philosophin, Dozentin, Autorin, Mutter von drei Kindern, Österreicherin mit palästinensischen Wurzeln. Sie ist Dozentin für interkulturelle Pädagogik und hat den Masterlehrgang für interkulturelle Kompetenz in Salzburg gemacht. Sie hat eine katholische Sozialisation, Kindergarten und Volksschule, kann also von innen her, von der Innenperspektive zum Katholischen was beitragen. Eine Buchveröffentlichung, drum Autorin, mit dem Titel, das auch jetzt der Titel des Vortrages sein wird, Kulturelle Identität in einer pluralen Gesellschaft. Wir hatten am Nachmittag eine spannende Podiumsdiskussion, wo auch die Frage gestellt worden ist, waren nur drei Männer da vorne auf der Bühne am Podium und jetzt ist eine Frau da, eine kompetente Frau. Danke, dass Sie Zeit haben und ich bitte um den Vortrag.
Ja, einen schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, hier zu sein, zu etwas später Stunde. Und umso spannender wird es insofern auch für mich, Ihre Aufmerksamkeit zu halten. Mein Thema ist eben auch genau der Titel von dem Buch, was eben schon erwähnt worden ist, nämlich interkulturelle Identität, also kulturelle Identität in einer multikulturellen Gesellschaft. Also mir ist es ganz wichtig, dass wir bei diesem Thema nicht nur auf der theoretischen Ebene uns darüber unterhalten, sondern auch verschiedenste Beispiele näher erörtern. Denn wer sagt, die reine Theorie interessiert mich, dazu gibt es das Buch. Und da kann man sich dann auch aus einer philosophischen Perspektive gern vertiefen. Und vorab mal vielleicht ganz prinzipiell. Also bei dem Titel, also wenn es um das Kulturelle geht, um Identität geht, um die Gesellschaft, um die multikulturelle Gesellschaft, dann sind das sehr große Begriffe, große Begrifflichkeiten. Und die Frage ist natürlich immer auch, welcher Zugang verbirgt sich dahinter? Aus welcher Perspektive spricht man da? Und wenn wir jetzt auch ein bisschen zurückblicken, die letzten Wochen, die letzten Monate in Europa, aber auch in Österreich sind geprägt von Flüchtlingen, von Auseinandersetzungen. Es geht nicht nur um Migration, um Vielfalt verschiedenster Dimensionen, sondern auch, es kommen Menschen zu uns, die hier Fuß fassen wollen. Wie gehen wir damit um? Das heißt, das Thema der Vielfalt bekommt nochmal einen neuen Aspekt. Und es gilt sich hier nochmal neue Fragen oder die Fragen, die bisher gestellt worden sind, nochmal näher zu erörtern. Und ich möchte vor allem hervorheben, wenn wir über die Identität sprechen, über Identität in einer multikulturellen Gesellschaft, dann ist auch immer die Frage, was ist das Fremde, was ist das Eigene? Was gehört zu mir, zu meiner Kultur und was ist das, was ich bei dem anderen verorte oder was ich sozusagen bei dem anderen als anders bezeichnen würde und wie klar sind die Grenzen hier zu ziehen? Das Thema der Identität ist ein großes, ein weites Feld und ich werde nur bestimmte Aspekte heute herausgreifen. Und ich glaube, was natürlich auch klar ist, ist, dass es sich hier um eine Querschnittsmaterie handelt. Und dass dieses Thema sowohl im Bildungsbereich aufzufinden ist, dass man sich hier in Schulen, Kindergärten, verschiedensten Institutionen damit beschäftigt, wie kann es gelingen, in einer bunten, vielfältigen Gesellschaft zusammenzuleben, aber auch in der Politik. Und dass dies nicht immer glückt, also auf der politischen Ebene, wie darüber debattiert und diskutiert wird, zeigt sich, wenn man sich die letzten Wochen auch wieder anschaut oder sich verschiedene Begrifflichkeiten näher untersucht, wie zum Beispiel Integrationsunwilligkeit unter Anführungszeichen. Und Begriffe, die von Politikern, Politikerinnen eingeführt werden, wo man sich nicht ganz sicher ist, in welche Richtung soll das gehen. Also in welche Richtung beziehungsweise welche Atmosphäre bereitet man hier auf, wenn man über eine vielfältige Gesellschaft spricht. Und ein weiterer Punkt ist, wenn es um Identität geht, dann geht es um Menschen. Es ist etwas sehr Persönliches, etwas Individuelles und es ist natürlich auch etwas Sensibles. Oft haben wir Zahlen, wie zum Beispiel, dass allein im letzten Jahr 2015 eine Million Flüchtlinge angekommen sind, dorthin gereist sind. Das ist eine große Zahl. Und es gibt unterschiedliche Statistiken. Und wenn wir über die anderen unter Anführungszeichen sprechen oder die Identität der anderen. Und hat das eine andere Bedeutung, wenn man sich das vor Augen führt, dass es unterschiedliche Geschichten, Biografien sind, verschiedene Motive, Hintergründe, Familien. Und ich glaube, das gilt es nicht außer Acht zu lassen, dass es hier sicher nicht um ein abstraktes Thema handelt, sondern ein zutiefst persönliches und auch individuelles, das auch Veränderungen mit sich bringt und nach sich zieht. Also Veränderungen nicht nur für jene Menschen, die sagen, ich bin hier neu zugezogen, sondern auch Veränderungen für Alteingesessene. Für jene, die sagen, ich war schon immer da, meine Familie, Generation davor, dass diese Veränderung uns alle betrifft. Und ich glaube, das ist auch der Grund, ich meine, ich mutmaße mal, warum bei dieser Tagung man sich auch mit diesem Thema auseinandersetzt, mit dem Thema der Vielfalt, weil es uns alle betrifft. Und nicht nur jene, die neu hierher kommen oder jene, die neu zugezogen sind. Und insofern gilt es, glaube ich, schon nochmal festzuhalten, dass sich die Landkarte Europas, die Landkarte Österreichs verändert hat. Nämlich auf kultureller Ebene, auf sprachlicher Ebene, auf nationaler, ethnischer Ebene, auf religiöser Ebene. Dass es hier sehr viel Dynamik und sehr viel Veränderung gibt. Und dass diese Veränderung ein Bestandteil der Menschheitsgeschichte ist. Dass es nicht unbedingt etwas Neues ist, aber vielleicht die Dynamik bzw. die Geschwindigkeit zugenommen hat. Und die Art und Weise, wie wir darüber diskutieren und wer in der Diskussion mit eingeschlossen ist. Also wer kann darüber mitdiskutieren überhaupt? Hören wir die unterschiedlichen Stimmen oder gibt es vielleicht nur eine Stimme, eine Stimmung, also die eben auch erzeugt wird. Und dementsprechend stellt sich dann da auch die weitere Frage, wenn wir uns dessen bewusst sind, dass sich die Landkarte Europas verändert hat, die Landkarte Österreichs verändert hat, dass wir in einer Gesellschaft sind, manche sagen in einer multikulturellen, manche sagen in einer inter- oder transkulturellen, auf das kommen wir später noch, dass wir in einer Gesellschaft sind, wo es unterschiedliche Fragen näher zu erörtern gilt. Und je nachdem, ob man das jetzt als Bedrohungsszenario wahrnimmt, wo man sagt, irgendwie hat man das Gefühl, die Arbeitsplätze werden weniger, die anderen nehmen uns die Arbeitsplätze weg oder die österreichische Kultur geht verloren, dann stellt man sich eher mehr die Frage, wollen wir das überhaupt? Also will man das überhaupt zusammenleben? Und wird es aber eher in Richtung als eine Bereicherung gesehen im Sinne von, wir schaffen das, dann stellt sich mehr die Frage, wie? Wie schaffen wir das? Und welchen Herausforderungen gilt es sich zu stellen? Also wo haben wir gewisse Steine, die auch vielleicht auch im Weg liegen und wie schaffen wir das, das gemeinsam in Angriff zu nehmen? Und ich glaube, eine Herausforderung steckt schon im Titel drinnen, nämlich allein schon die Tatsache, dass die kulturelle Identität, dass Identität so stark im Vordergrund steht, dass das zum Thema wird und man es nicht als Normalität oder als Selbstverständlichkeit sieht, dass Verschiedenes zusammenkommt, sondern dass man das auf einer theoretischen Ebene zuerst abhandeln muss, wie tun wir miteinander. Und hier möchte ich auf ein paar kurze Punkte eingehen, was ich glaube, was auch gewisse Herausforderungen sind. Nämlich zum einen das Zeichen unserer Zeit, dass wir rastlos sind. Dass die Zeit sich nicht verändert hat, aber die Wahrnehmung, wie wir die Zeit wahrnehmen, dass sie schnell vorangeht, schnell vergeht. Und Ingolf Ahlers, ein Politologe, bezeichnet unsere Gesellschaft, also vergleicht sie mit einem Antriebssystem, aber ohne Bremsen, dass es kein Innehalten gibt. Und dass wir in einer Zeit leben, in einer rastlosen Zeit, wo es keine Pausen gibt. Und dieses Innehalten, dieses Nachdenken macht es auch schwieriger, sich darauf einzulassen, auf das andere, auf sich selbst, auf das eigene und auch zu schauen, was braucht es eigentlich? Was sind die Bedürfnisse nicht nur der anderen, sondern auch, was sind meine Bedürfnisse? Was ist mir wichtig? Und diesen Tiefgang braucht es aber, wenn wir uns mit den Themen beschäftigen, die auch große Themen sind, die auch in die Geschichte eingehen werden. Und dessen bin ich mir sicher. Also dass das, was wir jetzt gerade erleben mit der Fluchtbewegung in Dimensionen, wie sie jetzt gerade stattfinden, dass das ein Thema ist, wo es wichtig ist, dass sich alle wirklich auch tiefgehend damit auseinandersetzen. Und da haben wir eine große Herausforderung, wie gesagt, diese rastlose Zeit, diese schnelllebige Zeit. Der zweite Punkt, ein weiterer Punkt wäre, dass wir in einer Zeit leben oder dass unsere Gesellschaft geprägt ist von vielen Informationen, sehr viel Informationen, leichter Zugang, schneller Zugang, sei es über Buchhandlung, wenn man sich den Weg, wenn man den Weg auf sich nimmt, um jetzt nicht zu sagen anzutun, also wenn man den Weg auf sich nimmt, oder über Internet. Zum anderen aber auch, im Internet ist es ein Klick entfernt und man hat zig Informationen. Das Problem ist hierbei, oder auch eine gewisse Herausforderung, dass nicht nur Informationen, gesicherte Informationen, sondern vor allem auch Halbwahrheiten kursieren, wo man sich nicht sicher ist. Kann ich dem jetzt vertrauen? Ist das eine Quelle, wo ich mir sicher sein kann? Das hilft mir weiter bei meiner Frage. Oder ist es etwas, was vielleicht gewisse Ängste schürt oder eine gewisse Atmosphäre aufbereitet, die uns im Weg steht, wenn wir uns darüber unterhalten wollen, wie wollen wir zusammenleben? Und da, wenn es um das Thema Migration und Flucht geht, wobei zwischen Migration und Flucht nochmal ein Unterschied ist, aber darum geht es nicht so sehr, dass hier vor allem der Eindruck entsteht, dass alle wollen, alle kommen nach Europa. Schaut man sich aber die Zahlen an, so finden die größten Wanderbewegungen eigentlich innerhalb Afrikas statt und nur innerhalb Afrikas, in erster Linie. Und ich glaube, das sind Zahlen oder das sind Fakten, die man nicht unbedingt so leicht liest oder erhält oder vielleicht uns helfen würden, in einer hitzigen Debatte zu entemotionalisieren und dass wir hier auch mehr Informationen in diese Diskussion hineinbringen. Genauso wie das Pakistan zum Beispiel eines der Länder ist, das die meisten Flüchtlinge aufgenommen hat. Wenn man fragen würde, also viele denken an andere Länder, viele denken zuerst an Europa. Aber es gibt auch andere Länder, eben wie Pakistan, Iran und so weiter, die eben auch viele Flüchtlinge aufnehmen. Und ich glaube, wenn man diesen globaleren Blick gewinnt, dass es dann bei einer Debatte, bei einer Diskussion vielleicht auch helfen würde, wenn wir darüber sprechen, wie wollen wir zusammenleben. Und da komme ich auch schon zum dritten Punkt. Der erste war, wie gesagt, diese rastlose Zeit. Der zweite, diesen Informationen versus Halbwahrheiten. Und hier geht es vor allem bei dem dritten Punkt, der mir auch sehr wichtig ist, geht es darum, dass wir in einer Gesellschaft leben, die geprägt ist von einer gewissen Kultur der Angst. Es gibt manche, wie zum Beispiel Martin Schenk, der eher von einer Kultur des Neides spricht, wo ich das auch ganz interessant fand. Und das ist auch ein Ansatz, den ich auch nachvollziehen kann. Aber Angst, finde ich, trifft es auch ganz gut, wenn es darum geht, wenn wir uns die verschiedenen Emotionen anschauen oder wenn wir uns Aussagen anschauen und dahinter blicken, was sind eigentlich die Emotionen, die da zugrunde liegen bei diesen Aussagen. Und dass Menschen einfach Angst haben, unsicher sind. Was kommt da auf uns zu? Was bedeutet es für uns, mit anderen zusammenzuleben? Und es gibt ein Buch von Dominique Moisy, einem französischen Politologen, ganz aktuell heute im Standard, auch ein Interview von ihm. Der sagt, schon ein älteres Buch, er hat eine Landkarte beschrieben, eine Landkarte der Emotionen. Der Titel ist Kampf der Emotionen. Und er verortet bei den Ländern, bei Kontinenten verschiedene Emotionen und sagt, Europa ist geprägt, Europa ist gekennzeichnet von Angst. Angst und Unsicherheit. Und die Frage ist natürlich auch, wie möchte man auf andere zugehen, beziehungsweise ein Kennenlernen ermöglichen, wenn man Angst hat. Also ein sicherer Umgang miteinander ist schwierig, wenn man einfach auch, wenn die Ängste vorherrschen sind. Es ist schwierig, auf der kognitiven Ebene sich zu bewegen und Informationen auszutauschen, wenn man sich nicht sicher ist, kann ich dem überhaupt trauen. Und es gibt eine Umfrage vom Forschungsinstitut IMAS in Linz, vor einigen Jahren schon, da wurde einiges abgefragt, wo man geschaut hat, wie steht es um das Befinden der Österreicher und Österreicherinnen gegenüber Muslime und Musliminnen. Und über 54% der Österreicher und Österreicherinnen haben angegeben, dass sie Angst vor dem Islam haben, über 70%, dass sie keinen muslimischen Nachbarn oder keine muslimische Nachbarin haben wollen. Und das sind konkrete Zahlen, die machen mir wiederum Angst, wo dann die Frage ist, wie tun wir miteinander? Also wie möchte man diese Ängste abbauen, wenn das einem im Weg steht, also wenn das sozusagen im Weg steht beim Miteinander, beim Begegnen, beim Aufeinanderzugehen. Und da sind wir eigentlich mitten bei dem Thema Identität. Bei dem Thema Identität geht es sehr viel um das eigene, um das andere und dass dieses Selbst- und Fremdbild sich gegenseitig bedingt. Dass es eine Wechselwirkung hat. Eine Wechselwirkung und auch die Frage, wofür stehe ich? Wer bin ich? Was macht mich aus und was kennzeichnet mich? Und diese Fragen sind doch sehr relevant, wenn es darum geht, sich mit dem anderen oder mit den anderen zu beschäftigen. Und auch die Frage, in was für einer Kultur lebe ich oder in was für einer Kultur möchte ich leben? Und mit Kultur meine ich jetzt nicht unbedingt das einheitlich Österreichische, weil das ist eh sehr schwierig zu definieren. Also manche würden das jetzt vielleicht über Mozartkugeln, Schnitzel und Dirndl definieren, andere über Musik, aber irgendwie sagt jeder was anderes oder betont einen anderen Aspekt. Worum es mir geht, ist eher mehr so diese Kultur der Angst versus Kultur der, also was ist die Alternative zur Kultur der Angst? Also wie wollen wir zusammenleben? Wofür entscheiden wir uns, wenn wir sagen, wir entscheiden uns gegen eine Kultur der Angst oder wir wollen das gemeinsam überwinden? Und darum geht es, wenn ich darüber spreche, welche Kultur, dass man sich auch dessen bewusst ist, dass bei Identitäten es sich nicht um etwas Fixes oder Starres handelt, sondern Dynamisches. Etwas Variables, das sich auch verändert mit der Zeit. Und dass Menschen verschiedene Phasen durchleben, durchlaufen, wo es auch sein kann, dass man gewisse Standpunkte auch ändert, Meinungen ändert. Und dass auch das einen gewissen Bestandteil ausmacht von der eigenen kulturellen Identität. Und schwierig wird es dann, wenn dieses Selbstbild, das man von sich hat, sehr stark überlagert wird im Sinne von einem Fremdbild. Also wenn andere fremd verorten und sagen, jemand, der aus diesem Land kommt, wird wahrscheinlich so und so sein, so und so denken, haben diese oder jene Probleme. Und dann kann es durchaus sein, dass dieses kulturalistische Denken uns im Wege steht und weniger förderlich ist im Begegnen voneinander. Und ich ein ganz kurzes Beispiel, was ich immer wieder erwähne, was zum Beispiel meine Person angeht. Ich erlebe das sehr oft, dass Menschen auf mich zukommen, wenn sie mich nicht kennen, zum ersten Mal kennenlernen. Ja, so super Deutsch. Also total super und schön. Und das ist dann eher so vorbereitet in diesem Sinne von, ja, woher kommen Sie eigentlich? Und ich erzähle dann, dass ich aus Wien bin, heute wirklich aus Wien angereist. Ich lebe auch in Wien inzwischen. Und das ist aber dann irgendwie nicht so genug. Also mein Gegenüber fragt dann meistens so nach, ja, aber eigentlich. Und mit so einem Nicken hinterher. Und für mich ist dann so, ja, eigentlich aus Gmunden. Ja, ich war, also ich war wirklich eine Zeit lang in Gmunden im Internat. Und dann ist es irgendwie so, ja, aber Sie wissen schon, was ich meine. Also so ursprünglich, original. Und dann geht es halt eben weiter am Städten. Also wirklich. Also ich bin geboren in Amstetten und habe sehr lange Zeit in Amstetten verbracht. Aber das ist noch immer nicht so dieses Aha. Und also es wird dann einfach nachgefragt, also dieses, das andere, also das ursprünglich Original und überhaupt und sowieso. Und oft ist es dann so ein erleichterndes Aufatmen, wenn ich dann erkläre, dass meine Eltern aus Palästina sind. Und also ich habe an sich nichts gegen die Frage der Herkunft, weil ich bin auch immer interessiert, wenn ich zum Beispiel einen Dialekt höre, irgendwie zu erwarten, aus welchem Bundesland jemand ist und so, ich finde das sehr interessant. Aber das, was ich schwierig finde, ist, das nicht stehen lassen können, wenn man sagt, man kommt von da. Also so dieses Nachfragen und so, ah, von dort kommen sie eigentlich, aus Palästina oder aus der Türkei oder ich weiß nicht, aus Serbien und so weiter. Und das ist das Schwierige, wenn es einfach zu einer Fremdverortung kommt, zu einer Verortung beim gewissen Ort, gewissem Land, wo man vielleicht Bezüge hat und die möchte man nicht abstreiten oder auf die ist man auch stolz oder man versucht, die verschiedenen Kulturen miteinander zu verbinden und es gelingt auch oft sehr gut im Leben. Schwierig wird es nur dann, wenn es eindimensional wird. Also wenn dieses Österreichische weggeschoben wird und dieser mein Bezug zu Österreich und einfach nur mehr dieser Bezug zum Ausland. Und das passiert, das passiert mitunter auch sehr oft, wenn es darum geht, das einander kennenlernen, aufeinander zugehen. Und vor allem Menschen, die bereits hier geboren sind, Jugendliche und die halt einfach seit einiger Zeit auch schon hier sind, wo man einfach auch sagt, du bist von woanders. Denn das ist im Endeffekt, ist es diese Frage. Und ich habe das mal erlebt, wenn ich dann zurückfrage, von wo kommen Sie? Und ja, also total verwirrt, von da, Österreich. Ja, aber von wo? Genau aus Österreich. Und also wenn man zurückfragt, ist es so irritierend und oft merkt der Gesprächspartner dann eigentlich, wenn man den Spiegel vorhält, wie persönlich und intim diese Frage eigentlich ist. Und ich finde es in Ordnung, wenn es ein Gespräch ist, wo man sich austauscht, wo man gibt und nimmt an Informationen, aber schwierig wird es dann, wenn es nur in eine Richtung geht und der andere glaubt, ich habe das Recht, alles zu erfahren. Und wo stehst du religiös, liberal, orthodox, konservativ, ich weiß nicht was, also was es da alles gibt. Wenn man dann zurückfragt oder irgendwie in ein Gespräch kommen möchte, ist es dann eher mehr so Unverständnis. So, und das ist das Schwierige eigentlich. Weniger das Gespräch oder das Thema an sich, sondern dieses Vorgeben. Beziehungsweise inwieweit man, welche Informationen man preiszugeben hat und dass man aber auf der anderen Seite wenig erfährt. Und was dann hier passiert, ist auch eine Fremdbestimmung, also Selbstbild versus Fremdbild, eine Fremdbestimmung kann passieren, wenn es darum geht, Identität, also auf beiden Ebenen fremd zu bestimmen, nämlich zum einen, dass eine fremde Person das in Frage stellt, auf der Ebene von der, der fragt, ist jemand Fremdes, und in der Fragestellung wird wiederum fremd markiert, eine doppelte Fremdbestimmung eigentlich, eine doppelte Fremdmarkierung. Und die Philosophin Mona Singer, die fasst das ganz gut zusammen mit dem kurzen Satz, in dem sie sagt, Fremde kennt man nicht, Fremde erkennt man. Also Fremde werden erkennbar gemacht. Und man braucht nur einen Blick zurück in die Geschichte Österreichs, Europas werfen, um zu schauen, was denn diese Merkmale sind, woran Menschen als fremd markiert werden. Das kann negativ sein, das kann positiv sein, sei so dahingestellt. Aktuell kann man vielleicht festhalten, dass es eher mehr das Kopftuch ist. Mit dem Bart ist es schwierig geworden, weil es jetzt diese Bewegung der Hipster gibt, wo viele einfach einen Bart tragen. Und ich meine, ich selber kann nicht mehr sagen, also wer ist. Also früher war es ein bisschen leichter, aber also diese Fremdmarkierung ist variabel und verändert sich. Und also wie gesagt, es ist dieses Absolute, glaube ich. Also dann, wenn vor allem jener, also die Person, die betroffen ist, hier überhaupt kein Mitspracherecht mehr hat. Und was dann hier passiert, ist eigentlich auch so dieses Thema der Anerkennung und Verkennung, wo es dann darum geht, dass Menschen an sich so angelegt sind, dass es zur Subjektwerdung, zur Stärkung des Selbst braucht, es eine gewisse Form der Anerkennung. Also ganz fundamental prinzipiell mal in der Familie, die ersten Bezugspersonen und auch im weiteren Leben. Und wenn man aber als das, was man sich versteht, immer wieder verkannt wird, kommt es zu einer gewissen Verkennung. Und da kann es durchaus passieren, dass sich Menschen eben auch abgrenzen von dem, wenn sie sagen, ich bin auch österreichisch, das kennzeichnet mich auch, wenn es immer wieder in Frage gestellt wird oder kritisiert wird oder gesagt wird, na, aber eigentlich bist du schon von woanders und nicht vergessen und ich weiß nicht was, dann kann es schon sein, dass diese Fremdmarkierung sich auswirkt auf das Selbstbild, auf die Identität. Und es gäbe noch viele weitere Beispiele, aber eins noch, was mir wichtig ist, dass die Wissenschaft und die Sprache auch einen Teil dazu beiträgt, wie zum Beispiel diese Begrifflichkeiten zweite, dritte, vierte Generation. Also man zählt dann einfach mit, wie viele Generationen liegt es zurück, dass jemand in der Familie aus dem Ausland zugewandert ist. Und es ist jetzt sehr kennzeichnend, dass das in unserer aktuellen Phase ganz, ganz aktuell ist. Und selbst wenn manche schon in der vierten Generation hier sind, dann wird trotzdem gefragt, ja, aber von wo und wie lang und wie viele Generationen, sodass die Frage ist, was braucht es eigentlich, um hier zugehörig zu sein? Was braucht es und vor allem auch, wen braucht es? Also wer hat diese Macht der Anerkennung? Und dass es scheinbar auch ein Thema der Macht ist, dass manche auch dieses Mittel haben, Identität bzw. dieses Selbstbild zu stärken oder auch zu verneinen und zu sagen, nein, so gehörst du hier nicht hierher. Und das ist natürlich auch ein schwieriges Thema, wo man einfach auch schauen muss, was richtet Sprache an? Oder diese Begrifflichkeiten mit Migrationshintergrund und wo manche sagen, das ist eigentlich ein Migrationshauptgrund oder Vordergrund, also wo dann auch die Frage gestellt wird, was drückt man damit aus? Im Wesentlichen ist es ein Thema Anerkennung an sich, wo es sehr viel um Macht geht. Und wenn wir vor allem an Hegel zurückdenken mit der Herr-Knecht-Dialektik, wo es um ein Ringen geht von zwei Personen, wer unterwirft sich? wer ist der Knecht und wer wird als der Herr anerkannt? Aber der Herr braucht doch immer den Knecht, der ihn als einen Herrn anerkennt. Und ohne seine Anerkennung kann er nicht sein. Und Charles Taylor, der kanadische Philosoph, überträgt das und sagt, Mehrheit, Minderheit. Knecht ist mehr, Entschuldigung, ist Mehrheit und Knecht ist Minderheit. Und die Frage stellt sich einfach, brauchen wir diese Begrifflichkeiten? Braucht es, dass es immer ein Machtverhältnis ist? Und wer ist Mehrheit, wer ist Minderheit? Und das sind wichtige Fragestellungen, wo ich mir denke, das gilt sich einfach nochmal, also das muss man sich einfach nochmal näher anschauen und auch die Frage stellen, wenn wir Mehrheit und Minderheit immer nur anhand verschiedener Dimensionen definieren, wie das, was ich am Anfang erwähnt habe, nämlich das Religiöse, Kulturelle, Sprachliche, Ethnische, da sind das Differenzen, die nicht zu überbrücken sind. Aber es gibt auch unterschiedliche Gruppierungen, die eher zusammenfinden würden, wenn man sich die soziale Frage näher anschaut. Also wo es hier mehr Überschneidungen gibt und wo eine alleinerziehende Mutter, die versucht, Arbeit und Kind und alles unter einen Hut zu bringen, mehr Gemeinsamkeiten hat mit Muslimin und evangelisch-jüdisch als mit einer Mutter, die in einer Familie lebt, wo der Mann eben auch da ist, der Vater da ist, Unterstützung da ist, Familiensystem da ist. Da spielt eigentlich Religion überhaupt keine Rolle. Also eben eine soziale Frage, wo wir auch sehen, manchmal erschweren wir es uns, wenn wir einfach nur die religiöse Brille oder die kulturelle Brille, die ethnische Brille aufsetzen und die Menschen so kategorisieren oder so unterteilen in Mehrheit, Minderheit. Und dass sich aber viel mehr auftun würde, wenn man einfach auch schaut, wo sind Gemeinsamkeiten, wo sind gemeinsame Herausforderungen. Aber zurück zu dem Thema der Identität, der kulturellen Identität in einer multikulturellen Gesellschaft. Die Frage ist letzten Endes, was verstehen wir unter Diversität? Man hat manchmal den Eindruck, dass es ein Begriff ist, der schon geklärt worden ist, dass hier alles klar ist, was unter Vielfalt verstanden wird, ein offenes Konzept, dass wir offen sind. Wenn wir uns aber die Praxis anschauen, dann hinkt das etwas hinterher. Und wenn man es auch konkret vielleicht ansprechen will, bei der muslimischen Gemeinschaft ist es oft so, dass man den Eindruck hat, dass Vielfalt und Diversität, dass man auch stolz darauf ist, als ein gelebter Wert, als ein demokratischer Wert, manchmal aber auch die Grenze genau da gezogen wird, wo es darum geht, wenn es um kopftuchtragende Frauen geht. Also dass man sagt, das ist zu viel oder das geht zu weit, wenn man in verschiedenen Bereichen präsent ist. Also wenn man Erfolg hat, wenn man im beruflichen präsent ist und dass man daran sagt, so nicht. Und genauso kann es aber auch sein, dass man, wenn man eine Hautfarbe hat, die abweicht von der Norm oder einen Namen hat, der nicht geläufig klingt, dass dann Vielfalt teilweise in Frage gestellt wird. Und dass es darauf hindeutet, also für mich ist es an sich schon, wenn man sehr viel über Vielfalt spricht, dann deutet das schon darauf hin, da gibt es ein Problem. Das ist so, wie wenn man in der Familie die ganze Zeit über Geduld spricht und über Frieden und Harmonie spricht, dann passt was nicht. Weil sonst würde man nicht die ganze Zeit darüber reden. Und an sich ist es immer so ein Zeichen von, okay, wir sollten nicht nur darüber reden, sondern das vielleicht auch irgendwie leben. Und da ist halt die Frage, aber was verstehen wir eigentlich darunter? Also wenn wir diesen Begriff in den Mund nehmen, und ich glaube, da gilt es noch einiges zu klären. Um vielleicht schon langsam auch nochmal zum Ende zu kommen oder jetzt nicht nur die Herausforderungen einfach so stehen zu lassen und so, es gibt eigentlich nur Fragen und Fragen, die zu klären sind, vielleicht auch noch ein paar Punkte, die mir auch wichtig sind, um das näher zu erörtern, was es braucht. Also was es braucht, meiner Meinung nach, um zu einem guten Zusammenleben zu finden, um zu einem Zusammenleben zu finden von einem Wie, also wie leben wir zusammen. Das ist das eine, was ich vorhin schon angesprochen habe, nämlich dieses Fremde und das Eigene, dass es hier ein Zurückschauen braucht, also wenn wir über die Rastlosigkeit gesprochen haben, über diese Herausforderung, dass es einen Moment der Stille braucht, beziehungsweise Peter Biri, der Schweizer Philosoph, spricht von einer Kultur der Stille. Es braucht eine Kultur der Stille, des Innehaltens, wo es darum geht, auch nochmal zu schauen, was sind die Bedürfnisse. Wer bin ich? Was brauche ich? Und was kennzeichnet mich? Also was macht mich aus? Denn in dieser Begegnung mit dem anderen kommen durchaus auch Fragen auf, wo man merkt, Es gibt vielleicht Fragen, die für mich selbst nicht geklärt sind. Und wir haben ein Projekt, das ich unterrichte an der KPH, Kirchlich-Pädagogischen Hochschule Wien-Krems, und an der IRPA, also an der muslimischen Hochschule, um es abzukürzen, das Kürzel. Und wir haben ein Projekt, also eine Begegnung, wo muslimische und christliche Studierende zusammenkommen und die einander Fragen stellen. Also eigentlich offen. Sie können alles, was sie schon immer von einem Muslim oder von einer Christin wissen wollten, fragen. Und wir merken sehr oft, dass manche christliche Studierende sagen, eigentlich spannend, ich habe so viele Fragen an die muslimischen Studierenden und die haben so viele Antworten, weil sie so oft damit konfrontiert sind, weil sie so viele Fragen bekommen, dass die Rückfragen von den muslimischen Studierenden bei den christlichen Studierenden Verwirrung ausgelöst haben. So, stimmt eigentlich, wie beantworte ich das jetzt? Also nicht im Sinne von, warum glaube ich das, sondern wie beantworte ich das? Also wie argumentiere ich da? Und dass da gewisse Unsicherheiten waren. Und es ist auch interessant, da für die christlichen Studierenden das zu erleben und zu sehen. Es ist auch mal spannend, das aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Und dafür braucht es auch Momente der Stille, um darüber nachzudenken, wofür stehe ich eigentlich? Warum lebe ich so? Warum glaube ich so? Warum ist mir das so wichtig? Und diese Kultur der Stille ist etwas, was wirklich auch vonnöten ist, wo ich mich dem Konzept von Peter Biri eigentlich nur anschließen kann. Und zum anderen, ein weiterer Punkt wäre auch, wir sprechen immer wieder von einem Dialog der Kulturen, Dialog der Religionen, wo man aber manchmal vergisst, dass der Islam spricht ja nicht, das Judentum, Christentum sprechen ja nicht, das sind Menschen, die sprechen, die verschiedene Sozialisierungen durchlaufen haben. Und deswegen macht es mehr Sinn, von einem Dialog des Lebens zu sprechen. Denn wenn die Menschen sprechen, dann ist es nicht die reine Religion, Theologie oder Herkunft, was auch immer, sondern es geht ineinander über. Und dass das auch eigentlich prägend ist, das Zusammenleben, dass es Menschen sind, die aufeinandertreffen, dass es Menschen sind, die zusammenleben. Und ein wichtiges Konzept auch der Identität, also wo es darum geht, wo verortet man Identität, also Sozialkonstruktivismus versus Essentialismus, also Sozialkonstruktivismus im Sinne von, es verändert sich, es ist dynamisch. Essentialismus bedeutet dann in dem Sinne, es ist statisch, dass es hier ein Konzept braucht, das man begreift und wahrnimmt. Es braucht nicht immer ein Entweder-Oder. Es gibt ja auch spannende Studien, wo abgefragt wird, ob jemand Muslim ist oder Österreicher. Aber keine, wo gefragt wird, ist man jetzt Brillenträger oder Veganer? Weil man kann ja sowohl als auch, ich weiß, das eine ist Religion, Nation und das andere ist, ja, ich bin mir schon dessen bewusst, dass es Kategorien sind und dass der Vergleich hinkt, weil das kommt dann immer, ich sag's gleich. Aber worum es mir geht, ist, dass es einfach auch ein Konzept der Identität gelebt wird, eine sowohl als auch Identität. Und das gilt es einfach zu übertragen, diese sowohl als auch Identitäten. Und ein weiterer Punkt ist die kulturelle Ambiguitätstoleranz von Thomas Bauer, der darüber spricht, es braucht einfach auch diese Fähigkeit, mit Widersprüchen umzugehen. Und dass man das einfach auch aushält, dass andere anders glauben, leben, lieben und dass es ja Unterschiedlichkeiten gibt. Und diesen Bezug gibt es auch von Arata Takeda, einem Pädagogen, der vier Rezepte oder vier Empfehlungen ausgesprochen hat, was den schulischen Bereich angeht oder Bildungseinrichtungen angeht, wo er darüber spricht, es braucht ein Historisieren. Es braucht ein Nachdenken über Geschichte. Also wie nehmen wir Geschichte wahr und dass man hier auch vielleicht darauf aufmerksam macht, dass es hier gemeinsame Verknüpfungen gibt und eine gemeinsame Geschichte gibt. Aber auch ein Entschematisieren. Also dass man, weil oft ist man ja auch versucht, wenn man jetzt zum Beispiel einen neuen Schüler oder neue Schülerin hat, die vielleicht einen türkischen Ursprung hat, aber schon sehr, sehr lange hier lebt, dass man dieses Türkische nochmal hervorkehren will. Und Mark Terkesidis hat mal gesagt, ein Vater aus Deutschland, türkischen Ursprungs, hat zu ihm gesagt, seine Kinder kommen aus der Schule türkischer zurück, als sie reingegangen sind. Weil es einfach in diesem Prozess vom Multikulturellen, wir wollen einander kennenlernen, dass man da so stark eingeschränkt wird auf einen gewissen Aspekt. Und das ist auch dieses Entschematisieren, also dass man weg von diesen Eindeutigkeiten, von diesen Kategorien. Und das sind unterschiedliche Empfehlungen, also die finden Sie auch ausführlich am Handout, wo es einfach auch darum geht, Anleitungen zu finden, wie miteinander tun, also vor allem auch, wenn es im Konkreten, also im konkreten Tun dann ist, im konkreten Begegnen ist. Und das ist auch ein wichtiger Punkt, den ich finde, dass wir oft darüber sprechen, es braucht ein Zusammenfinden, Zusammenkommen. Auf der anderen Seite fehlen aber manchmal diese konkreten Begegnungsräume. Also wie soll man sich auch kennenlernen, also wenn es kein Zusammenkommen gibt? Wie soll ein Dialog des Lebens stattfinden, wenn einfach die verschiedenen Gruppen nicht in Berührung miteinander kommen? Um zum Ende zu kommen, ist es ein ganz ein wichtiger Punkt auch, dass wir, also was ich schon erwähnt habe von Arata Takeda, der über das Historisieren spricht, über dieses Enschematisieren, Kontextualisieren, das hat für mich auch sehr viel mit der sozialen Frage zu tun. Also dass man, eine Lehrerin hat mir gesagt, es ist eigentlich total egal, ob jemand Aisha oder Anna heißt in ihrer Klasse, wenn die beide schlecht lesen können, hat das oft sehr viel mit der sozialen Herkunft zu tun. Also wie wenig Unterstützung sie von der Familie kommen, weil einfach nicht mehr möglich ist. Und ich glaube, das braucht es auch bei dem Punkt des Kontextualisierens, dass man sich dessen bewusst ist, dass es so viel mehr zu berücksichtigen gilt, als vielleicht nur dieses religiöse, ethnische, kulturelle. Und der Philosoph Derrida hat ein ganz interessantes Buch geschrieben, eigentlich also ganz kleines, kurzes Werk, fast nur 70 Seiten, Das andere Kap und die vertagte Demokratie, wo er darüber spricht, es gibt drei gewisse Momente, wo sich Europa vielleicht mal Gedanken machen sollte. Nämlich, wenn es um die Vergangenheit, die Gegenwart und Zukunft geht. Er spricht von einer Vergangenheit, derer es sich zu erinnern gilt. Also eine Vergangenheit, derer es sich gemeinsam zu erinnern gilt. Und ich glaube, also ich schließe mich ihm an, es braucht ein gemeinsames Erinnern, aber ich würde das ergänzen und sagen, es braucht ein neues Erinnern. Also ein neues Erinnern, in dem man vielleicht auch schaut, was gibt es denn in unserer gemeinsamen Geschichte, was bisher vielleicht nicht so betont worden ist. Und es gibt da das Buch, also ein Buch, Fotoband mit Texten, Österreichische Islam, 800-jährige gemeinsame Geschichte, wo einfach auch darüber geschrieben wird und fotografisch dargestellt wird, was es an gegenseitiger Bereicherung, Beeinflussung gab zwischen österreichisch-islamischer Geschichte. Und allein wenn wir uns die Sprache anschauen, zum Beispiel Hatschen, also ein richtig österreichischer Begriff, dass das von Hajj kommt. Also ein Hajj ist eine der fünf Säulen des Islams, also Pilgerfahrt, wo man auch wirklich sehr, sehr viel geht. Und wenn man einfach auch merkt und sieht, es gibt eine gemeinsame Geschichte in der Architektur, auch zum Beispiel in der Steiermark, in einer Kapelle, wo zum Beispiel in kufischer Schrift Allah steht, also zu Deutsch Gott, im 12. Jahrhundert, in der Johanneskapelle, also wo man einfach auch merkt, es gibt auf unterschiedlichen Ebenen gemeinsame Beeinflussungen. Und ich glaube, das braucht es auch, dass man hier, wenn wir über diese Vergangenheit sprechen, über das Erinnern sprechen, dann braucht es vielleicht auch eine neue Erinnerung, ein Zulassen von neuen Narrativen, um auch neue Identitätsformen zu ermöglichen, wo man sagen kann, ich habe hier auch eine Geschichte. Und da braucht es aber auch einen kritischen Blick auf die Schulbücher. Was vermitteln wir den Kindern, den Schülern und Schülerinnen in den Geografie- und Geschichtsbüchern zum Beispiel? Es gibt auch spannende Untersuchungen, wenn es um den, also Stadtbildung geht, dass man über Großstadt etc. spricht, aber wenn es um den Orient geht, heißt es auf einmal Bazar. Als gäbe es da keine Shopping-Malls oder keine Einkaufsstraße oder ich weiß nicht was. Und das sind gewisse Bilder, die sich aber halten, wo man dann ganz überrascht ist. Na hoppala, im Irak gibt es auch normale Geschäfte, nicht nur im Bazar. Ja, gibt es, aber es ist schwierig, das zu durchbrechen, wenn man das bereits in der Schule lernt. Der zweite Punkt, wenn wir über die Vergangenheit sprechen, Derrida spricht über die Gegenwart und sagt, in der Gegenwart, in unserer jetzigen Zeit gilt es, sich zu verantworten, verantwortlich sein. Das bedeutet aber auch Bewusstsein, dass ich mit meinem Handeln wirke, mit meinem Handeln verändern kann. Und es braucht aber auch, da versuche ich jetzt nochmal die Brücke zu schlagen, bei dieser Anerkennung der Identität, dass man auch achtsam ist, dass man nicht verkennt. Denn manchmal passiert es auch so, dass wenn Jugendliche das Gefühl haben, sie werden in ihrer Identität verkannt, dass dann eine Resignation sich breit macht, ist eh wurscht. Also meine Stimme wird eh nicht gehört. Oder ein Handeln hat keine Wirkung, dass man auch verantwortlich ist und auch merkt, dass eine gewisse Atmosphäre, auch das Bild der anderen, sich auswirken kann in der in dem Selbstbild, wie kann ich wirken, wenn das nicht meine Gesellschaft ist, wenn das immer wieder abgesprochen wird, warum soll ich mich dann engagieren? Und ich glaube, ein sinnvoller Weg ist wirklich auch dieses Gemeinsame hervorzustreichen. Und da bin ich jetzt beim letzten Punkt, wenn der Derrida darüber spricht, über die Zukunft. Wie gesagt, Vergangenheit geht es um dieses Erinnern, meiner Meinung nach um das neue Erinnern, Gegenwart um das Verantworten und Zukunft braucht es Antworten. Es ist eine Herausforderung, Antworten zu finden. Antworten zu finden heißt aber auch, dass man sich irren kann oder dass es neue Antworten braucht oder sich Antworten verändern können. Und Derrida spricht von einem gewissen europäischen Erbe, von einer demokratischen Idee, und dass man auch anerkennen soll, dass es eine Idee ist, die immer wieder zum Leben kommt, was aber auch bedeutet, die veränderbar ist und variabel ist. Und für diesen Prozess finde ich es wichtig, dass man einfach so viele Stimmen wie möglich mit einbezieht in den Prozess des Antwortenfindens, dass man die Gesellschaft als eine Gesellschaft wahrnimmt, in ihrer Unterschiedlichkeit, aber auch Menschen das Bedürfnis haben, mitzugestalten, mitzudiskutieren und mitzusprechen. Und es ist nicht selbstverständlich, dass man, wenn es um Islam geht, vor einigen Jahren war es noch nicht so selbstverständlich, dass Muslime und Musliminnen noch selbst über ihre Anliegen gesprochen haben. Hat sich inzwischen schon sehr verändert. Man könnte auch selbstkritisch sagen, ja, wo waren denn die Muslime, es gab doch noch nicht so viele etc. Aber worum es mir geht, ist, dass man einfach diesen Diskurs aufmacht und es ermöglicht, diese vielen verschiedenen Stimmen zu hören, was natürlich auch anstrengend sein kann. Also wenn hier Gegenwind kommt oder neue Ideen kommt, wie bringt man das alles unter einen Hut? Und hier möchte ich gern schließen mit Mark Terkesidis, den ich vorhin schon mit der Schule erwähnt habe. Also er spricht darüber, es gilt, die Zukunft zum gemeinsamen Projekt zu machen. Die Zukunft zum gemeinsamen Projekt zu machen, denn wenn wir zurückschauen, gibt es eigentlich sehr vieles, das uns voneinander trennt in unserer Geschichte, in unserer Herkunft oder auch in unserer Religion, wenn man so will, in unserer Ethnie etc. Aber wenn wir uns darauf einigen, dass wir in Europa oder in Österreich leben wollen, hier verändern, hier wirken wollen, dann gilt es, das als das gemeinsame Projekt, als unser gemeinsames Projekt zu machen und hier so viele Menschen wie möglich mit einzubeziehen. Und ich glaube, das ist eine ganz konkrete Antwort. Also wenn wir von Derrida aus gesehen über Zukunft sprechen, und das ist natürlich auch ein Thema, wenn es um Pluralität geht, wie wollen wir miteinander leben, reden wir auch darüber, wo befinden wir uns aktuell, was sind die Herausforderungen, aber wo wollen wir hin, was wollen wir verändern, dass wir dafür auch verschiedene Stimmen brauchen und auch einsehen, dass es ein gemeinsames Projekt ist. Und nicht ein Projekt von wenigen, was aber auch bedeutet, vielleicht auch das eigene kritisch zu hinterfragen, aber in alle Richtungen. Eben auch für mich zum Beispiel in der muslimischen Gemeinschaft, dass es auch hier kritische, selbstkritische Stimmen braucht und einen ehrlichen Dialog, also wo man auch zusammenfindet. Denn für ein gemeinsames Projekt braucht es auch konkrete Begegnungen, ein Miteinander, ein Zusammen und auch dieses, es geht uns alle an und es betrifft uns alle und es ist unser gemeinsames Anliegen, in einer Gesellschaft zu leben und eine friedliche Gesellschaft aufrecht zu erhalten, wo sich alle auch wirklich mit ihrem bestmöglichen Potenzial beteiligen können. In diesem Sinn bedanke ich mich. Ja.